SRF 3.
Warum hatte ein verurteilter Gewalttäter Hafturlaub? Die Zürcher Behörden nehmen Stellung zum jüngsten Fall Pöschwies. Markus Werner ist tot. Der große Schweizer Schriftsteller stirbt 71-jährig. Roger Federer ist eine Runde weiter. Nach seinem Sieg steht er in Wimbledon im Viertelfinale. Und das Wetter, auch morgen bleibt es sonnig und sommerlich warm. Es sind aber Platzregen möglich. Info 3, heute mit Karin Britsch. Es ist das Schreckensszenario für eine Strafvollzugsbehörde. Ein Gewalttäter darf in den Hafturlaub und dann begeht er ein Verbrechen. Im Fall des 23-jährigen Schweizers, nachdem die Zürcher Polizei seit Samstag öffentlich fahndet, könnte genau das passiert sein. Er steht im Verdacht, dass zusammen mit einem Komplizen in Zürich ein 42-jähriger Mann umgebracht worden ist. Corinne Vinzenz, vor wenigen Minuten sind die Behörden vor die Medien getreten, darunter die zuständige Regierungsrätin Jacqueline Fehr von der SP. Haben die Behörden Fehler eingeräumt?
Grundsätzliche Fehler haben sie nicht eingeräumt. Es gäbe halt keine hundertprozentige Sicherheit in diesen Dingen, sagte Regierungsrätin Fehr. Und dass jemand einfach nicht vom unbegleiteten Urlaub zurückkomme, sei sehr selten. Das System mit diesen Urlauben werde man sicher nicht grundsätzlich in Frage stellen, auch wenn man sich bei diesem Mann offensichtlich getäuscht hat und ihn eben nicht für gefährlich gehalten hat. Und das trotz den ausgeklügelten Systemen, die die Behörden anwenden zur Risikoeinschätzung solcher Häftlinge.
Wie erklärten denn die Verantwortlichen, dass dieser Mann überhaupt einen Hafturlaub bekommen hat?
Ja, hier war die Botschaft klar. Es gehe eben im Strafvollzug nicht einfach darum, jemanden einzusperren, sondern genauso sehr darum, einen Häftling langsam auf ein Leben außerhalb der Gefängnismauern vorzubereiten, und zwar auf ein Leben, in dem er dann möglichst nichts mehr anstellt. Darum brauche es diese Urlaube, zuerst begleitet, dann unbegleitet. Und genauso war es im Fall dieses 23-Jährigen. Er hat insgesamt 5,5 Jahre Gefängnis bekommen für Drogenhandlung, Freiheitsberaubung und noch einiges mehr. Wäre in 1,5 Jahren frühestens entlassen worden. Darum hat er eben diese Urlaube jetzt sukzessive bekommen. Und man hatte das Gefühl, er ist nicht gefährlich, er flieht nicht, er hat sich ja auf den begleitenden Urlauben an die Regeln gehalten. Aber das war alles eben, wie sich jetzt herausgestellt hat, eine Fehleinschätzung. Aber eben, sagten die Behörden, die Alternative wäre es, keine Urlaube mehr zu gewähren, würde bedeuten, dass die Straftäter unvorbereitet in die Freiheit entlassen würden. Und das wäre, so die Behörden, viel gefährlicher.
Und doch stellt sich die Frage, dieser mutmaßliche Täter, der ist ja bereits seit 10 Tagen flüchtig. Weshalb wurde denn nicht schon früher eine öffentliche Fahndung eröffnet?
Ja, das hängt auch ein Stück weit mit dieser Fehleinschätzung zusammen. Dass der Mann nicht mehr vom Urlaub zurückgekommen ist, wurde sehr wohl der Polizei mitgeteilt. Die hat auch nach ihm zu fahnden begonnen. Aber diese öffentliche Ausschreibung, die gab es erst letzten Samstag, als sich herausstellte, dass er allenfalls in diesen Mord im Zürcher Seefeld verwickelt ist.
Corinne Vinzenz, der Mann wird verdächtigt, an einem Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein. Wie dringend ist denn dieser Verdacht?
Da ist vieles im Dunkeln. Vor allem lässt sich die Polizei hier auch nicht in die Karten blicken. Man muss auch sagen, für den Mann, der geflohen ist, gilt die Unschuldsvermutung. Die Polizei sagt nur, man habe am Tatort Spuren gefunden, die eindeutig auf den geflüchteten Häftling hindeuten. Wegen derselben Tat ist aber auch noch ein anderer Mann in Haft. Wer hier was zu dieser Tötung beigetragen hat, weiß man einfach nicht.
Besten Dank. Das waren Einschätzungen und Informationen von Corinne Vinzenz live aus Zürich. Sie haben goldene Füße, verdienen ein Heidengeld, und auch die spanischen Clubs, für die sie spielen, die Ronaldos und Messis und Company, die verdienen enorme Summen. Ein bisschen viel zu viel, sagt die EU und streckt nun die hohle Hand hin. Die ganze Geschichte gibt's gleich. Zuerst jetzt aber zu weiteren Meldungen. Andreas Freudig.
Der Schweizer Schriftsteller Markus Werner ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 71 Jahren in Schaffhausen gestorben, bestätigt sein Verlag gegenüber Radio SRF. Markus Werners Werk umfasst 7 Romane. Die bekanntesten sind Zündels Abgang und Am Hang. Am Hang wurde ein Großerfolg. Werner versuchte, diesen Erfolg relativ zu sehen.
Ich glaube, man sollte mit einem sogenannten Erfolg so umgehen, wie es bei einem Misserfolg wünschbar wäre, nämlich mit möglichst viel Gelassenheit.
Am Hang wurde 2013 verfilmt und lief in den Kinos. Markus Werner erhielt zudem verschiedene Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr steigen die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Mitglieder deutlich an, erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges. Wie die NATO mitteilt, geht sie von einem Plus von fast 3% aus. Das Bild sei allerdings gemischt. Während einige Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben erhöhten, gäbe es solche, die sie weiter kürzten. Beobachter sehen den Grund für die höheren Militärausgaben in den Spannungen mit Russland und der generell bedrohlicheren Weltlage. In Italien hat die Polizei einen internationalen Schlepperring ausgehoben. Insgesamt seien 38 Verdächtige in Sizilien, Rom und Norditalien festgenommen worden. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, sie hätten tausende Migranten nach Europa geschmuggelt. Die meisten der Schlepper seien äthiopische oder eritreische Staatsbürger. Sie seien laut Polizei Teil eines der mächtigsten Schmugglerringe. Die Gruppe sei in Nordafrika, Italien und in mehreren anderen europäischen Ländern aktiv. Der deutsche Energiekonzern E.ON hat keinen Anspruch auf Schadenersatz, nachdem er zwei Atomkraftwerke nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima vorübergehend vom Netz nehmen musste. Das hat das Landesgericht Hannover entschieden und eine Klage in der Höhe von rund 380 Millionen Euro abgewiesen. Der Konzern hatte gegen die Bundesländer Bayern und Niedersachsen sowie gegen die Bundesrepublik geklagt. In Genf ist eine kantonale Volksinitiative zustande gekommen, die das Arztgeheimnis in Gefängnissen schützen will. Das Genfer Kantonsparlament hatte dieses Block gelockert, nachdem es in der Westschweiz mehrere Tötungsdelikte gab, die von Häftlingen während des Freigangs verübt wurden. Seither sind Genfer Gefängnispsychiater verpflichtet, die Behörden über die Gefährlichkeit ihrer Patienten zu informieren. Dies sei kontraproduktiv, argumentieren die Ärzte, weil so das Vertrauensverhältnis zwischen Häftling und Therapeut zerstört werde. Beim Tennisturnier in Wimbledon hat Roger Federer den Viertelfinale erreicht. Federer bezwang im Achtelfinale den US-Amerikaner Steve Johnson mit 6:2, 6:3 und 7:5. Und die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8043 Punkten bei einem Minus von 0,5%. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 0,817 gehandelt und der Dollar zu 97 Rappen 16.
Info 3 Abend.
Nun gehen sie also langsam aber sicher von Bord, die Brexit-Befürworter. Auch die zweite Galionsfigur der britischen EU-Gegner will die Suppe nicht mit auslöffeln. Nigel Farage, der Chef der rechtspopulistischen britischen UKIP, hat seinen Rücktritt angekündigt. Das Land sei zurück, da wo er es wollte, nämlich nicht mehr in der EU. Jetzt wolle er sein Leben zurück, sagte er. Martin Aliot hat der Rücktrittsankündigung zugehört.
I have never been and I have never wanted to be a career politician.
Er sei aus der Geschäftswelt in die Politik gekommen, weil er glaubte, die Briten sollten sich selbst regieren. Er habe nie ein Karrierepolitiker sein wollen, verkündete Nigel Farage, der Europaabgeordnete, der siebenmal vergeblich versucht hatte, ins Unterhaus gewählt zu werden, heute Morgen. Er könne nicht mehr erreichen als die Volksentscheidung zum Brexit.
And so I feel it's right that I should now stand aside. As leader of UKIP.
Deshalb trete er vom Parteivorsitz zurück. Sein einziger Parlamentsabgeordneter, Douglas Carswell, quittierte die Nachricht mit einer lachenden Sonne auf Twitter.
We went too far, and I criticized it when we went too far.
Farage sei mit seiner Verteufelung der Einwanderung zu weit gegangen, und er habe das stets kritisiert. Er wolle nicht einer Partei angehören, die vom Erzbischof von Canterbury wegen mangelnden Anstands gerügt werde.
I never want to be in a party where the Archbishop of Canterbury feels compelled to criticize some of the things that people say.
Möglicherweise wird die UKIP-Partei seinen Abgang nicht lange überleben. Doch es bietet sich derzeit auch die Chance einer Neugestaltung der britischen Parteienlandschaft an, wie Carswell flink erkannte.
70% of Labour MPs represent constituencies where a majority of people wanted to leave the EU.
70% aller Labour-Abgeordneten vertreten Wahlkreise, die für Brexit gestimmt hätten. Diese Politiker hätten die Bodenhaftung verloren. Das sei eine Chance für UKIP. Carswell ist nicht der Einzige, der in der Selbstzerfleischung bzw. Ohnmacht der Labour-Partei unter ihrem ineffizienten Altlinken Jeremy Corbyn eine Chance wittert oder eine Gefahr.
Info 3 Abend.
Real Madrid, Barcelona, es sind die Fußballclubs der großen Stars, der millionenschweren Stars. Und es sind Fußballvereine, die sich illegal Geld beschafft haben. Sie bekamen Subventionen vom Staat. Sie und 5 weitere spanische Fußballvereine müssen nun insgesamt 50 Millionen Euro zurückzahlen. Andi Lüscher.
Wenn Ronaldo und Messi sich gekonnt durch den Strafraum der Gegner dribbeln, denkt kaum jemand an den Wirtschaftsapparat, der hinter ihren Fußballvereinen steht. Aber Fakt ist, Real Madrid und Barcelona machen Umsätze, von denen andere Unternehmen nur träumen können. Mit Werbung, dem Verkauf von TV-Rechten, Spielertransfers und so weiter nehmen sie über eine halbe Milliarde Euro ein und belegen damit einen Spitzenplatz im europäischen Fußballvergleich. Etwas irritierend ist deshalb die Meldung von heute. Die EU-Kommission wirft den Vereinen vor, sie hätten unfaire Subventionen des Staates erhalten. Da geht es zum einen um Steuerprivilegien. Statt einer Vereinssteuer von 30% zahlten sie nur 25%, weil sie im Unterschied zu den anderen Clubs als Organisationen ohne Erwerbszweck eingestuft waren. Das sei diskriminierend, schreibt die EU-Kommission. Die FCs müssen nun Steuern nachzahlen. Und dann hat sich Real Madrid mit einem Grundstücktrick ungerechtfertigt Geld beschafft. Der Verein muss dem Staat dafür 18 Millionen Franken zurückzahlen. Böse Zungen könnten behaupten, Ronaldo und Messi seien vom Staat subventioniert. Es sind aber nicht nur die beiden umsatzstarken spanischen Profiklubs und ihre Superstars betroffen. Auch Atletico Bilbao und Osasuna zahlten zu wenig Steuern. Und auch die finanziell angeschlagenen Clubs Valencia, Hercules und Elche profitierten laut EU-Kommission von unfairen Subventionen. Der Staat bürgte für sie, damit sie Bankdarlehen zu besten Konditionen bekamen. Auch diese Fußballvereine müssen das Geld zurückzahlen, was sie im Vergleich zu Real Madrid und Barcelona sicher stärker treffen wird. Die europäischen Wettbewerbshüter rechtfertigen ihr rigoroses Einschreiten. Beim Profifußball gehe es um viel Geld. Illegale Subventionierungen mit Steuergeld verzerrten den Wettbewerb und hinderten die Konkurrenz, Schritt zu halten. Anders als in Spanien beurteilte die EU-Kommission ähnliche staatliche Beihilfen für 4 niederländische Fußballclubs. Diese seien gerechtfertigt gewesen, weil sie mit einem, Zitat, realistischen Plan verbunden gewesen seien, wie die finanzielle Lage der Vereine verbessert werden könne. Untersuchungen gegen weitere Fußballvereine laufen derzeit keine.
Informiert mit Info 3, jederzeit nachzuhören, auch im Netz unter srf.ch/news. Für die Sendung heute verantwortlich waren Daniel Hubacher und Karin Britsch. Einen schönen Feierabend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.